Ich krieg die Krise. Ich glaube, ich krieg die Krise. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gesagt hast. Heute geht es im Gottesdienst nicht darum, die Krise zu kriegen. Und ich hoffe nicht, dass sie oder dass du wie der Charlie beim Hören der Predigt letzte Woche die Krise gekriegt hast, sondern vielleicht die eine oder andere Idee und Möglichkeit, wie du mit einer Krise umgehen kannst. Und genau darum geht es heute auch. Und es geht weiter in dieser Geschichte, die 4000 Jahre alt ist, von diesem Josef, dessen Kultur eine völlig andere war, wie unsere heute, dessen Lebensumstände andere waren und die Zeit völlig anders, aber der genau das empfunden und durchlebt hat, was wir heute auch durchleben. Freude und Leid, Hoffnung und Enttäuschung, Wertschätzung und Liebe und himmelschreiende Ungerechtigkeit. Dieser Josef gerät in seinem Leben immer wieder in die Krise. Und um etwas den Rückblick zu haben, was bisher passiert ist in seinem Leben, möchte ich euch etwas mit reinnehmen. Josefs Krisen. Seine Brüder verkaufen ihn als Sklave. Dann wird er ins Ausland mitgenommen mit Sklavenhändlern beziehungsweise eine Handelskarawane und wird dort ein zweites Mal verkauft. Er dient im Hause eines Hofbeamten und gerade als sein Leben so eine gute Wendung zu nehmen scheint, fällt er einer Intrige zum Opfer und landet tatsächlich für mehrere Jahre im Gefängnis. Weil er sich weigert, der Forderung der Ehefrau seines Besitzers nachzukommen und mit ihr zu schlafen, sich vor Gott zu versündigen, rächt die sich und beschuldigt ihn, sie vergewaltigen zu wollen, und er landet im Gefängnis. Gerade als sein Leben eine Wende zum Guten nehmen will, kommt es noch schlimmer. Und genau dann steht da, wir haben es eben schon am Anfang gehört, dann steht dort, und der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit Josef. Zweimal steht das da. Einmal, als er in die Sklaverei verkauft wird, und jetzt genau hier, als er im Gefängnis landet. Und der Herr war mit Josef. Die Frage ist, warum zerbricht jemand nicht in diesen Krisen, die sich so massiv häufen in seinem Leben und die offensichtlich immer schlimmer werden? Warum zerbricht er nicht an den Fragen, wo ist eigentlich Gott in meinem Leid, oder warum lässt er das alles zu? Ich glaube, das sind Fragen, die Millionen von Menschen, auch Christen, kommen. Diese Fragen, die können so wie Wellen über uns hineinbrechen und den Glauben an Gott, das Vertrauen auf Gott wirklich auch so wirklich ersticken oder zum Sinken bringen, wenn wir in der Krise stecken und dann so viele Fragen haben und die unbeantwortet bleiben oder mit einer unbefriedigenden Antwort vielleicht abgefertigt werden, wo wir merken, nee, das ist es nicht, das sind nicht die wirklichen Antworten. Warum zerbricht Josef nicht an seinem Leben? Das geht nun schon einige Jahre so mit den Krisen, weil er vielleicht von zu Hause aus eine Kämpfernatur ist. Einer so mit angeborener Resilienz, also mit Widerstandskraft, der einiges aushält und immer den Kopf über Wasser hält? Ganz sicher nicht. Vielleicht, weil er sich heldenhaft verhält und irgendwie über allem steht. Steht ja immerhin die Geschichte in der Bibel. Und manche denken vielleicht von euch, oder diese Leute in der Bibel, die schweben so über allem. Auch das ist nicht der Fall. Bei Josef ist es wichtig und in unseren Krisen genauso, dass es nicht zuerst darum geht, dass wir irgendwas tun, dass wir irgendwas produzieren oder uns richtig verhalten, sondern diese Sätze, die an den Tiefpunkten des Lebens stehen, sind von entscheidender Bedeutung für unser Leben. Es geht zuallererst darum, was Gott tut. Alles beginnt mit Gottes Sein und Handeln. Gott sagt diesem Josef, oder dort heißt es, und der Herr ist mit ihm. Hunderte von Jahren später gibt Gott sich Mose zu erkennen mit diesem Namen, ich bin, oder ich bin da, oder ich werde sein. Also Gott zeigt sich als der, der da ist. Aber auch hier schon, bei Josef zeigt Gott, dass sein Name Programm ist, mitten in der Krise. Ich glaube, dass Josef noch gar nicht so viel davon erlebt. Aber Gottes Name ist Programm und das ist es, worauf es in der Krise ankommt. Nicht darum, dass wir irgendwas tun, dass wir rödeln und kämpfen, sondern zuallererst, dass Gott da ist. Das verspricht er Josef und das verspricht er dir, wenn du vielleicht gerade in der Krise steckst und echt nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll und keine Zukunft und keine Hoffnung mehr siehst. Wir haben eben diesen Bibelvers gehört, dass Gott uns Zukunft und Hoffnung schenkt. Das ist seine Absicht und er ist da. Wo Gott ist, breitet sich Hoffnung aus. Da kannst du dich drauf verlassen. Also Josef geht nicht unter, weil Gott mitten in der Krise bei ihm ist. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, der Josef, der konnte ja auch für die ganzen Krisen nichts. In der Krise, in der ich vielleicht stecke, da bin ich zum großen Teil selbst schuld. Die habe ich mir vielleicht selbst eingebrockt, weil ich irgendwo falsch abgebogen bin, falsche Entscheidungen getroffen habe. Und du vielleicht zweifelst, ob Gott jetzt bei dir ist, dann will ich dir das zusagen, dass das dein Denken sein mag, dass du denkst, wo ich mir die Krise selbst verursacht habe, da kann Gott nicht sein. Aber das ist nicht Gottes Denken. Das ist nicht Gottes Haltung. Es ist egal, ob du die Krise tatsächlich selbst verursacht hast oder und sich ein enormer Schuldberg vielleicht sogar aufgetürmt hat oder ob du unverschuldet in Krisen reingeraten bist, Gott ist da. Auch wenn es sich so anfühlt, als sei er gerade Lichtjahre von dir entfernt. Auch wenn es sich gerade so anfühlt, als ob er sich nicht darum schert, was mit dir geschieht. Ich glaube, Josef hat sich auch so gefühlt, als ob Gott Lichtjahre weg ist. Wir handeln manchmal so, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist eine völlige Verdrehung von Gottes Absicht und Tatsachen. Es muss vielmehr heißen, vertraue Gott und du wirst erleben, was möglich ist. Gott ist mit dir und du wirst erleben, was möglich ist. Die Tatsache, dass Gott mit Josef war, ist für ihn die Grundlage für sein Denken und Handeln. Zur Erinnerung, Josef war Opfer des Hasses seiner Brüder, Opfer der Sklavenhändler und schließlich Opfer der Lüge und Verleumdung. Hätte er nicht allen Grund gehabt, in diese Opferrolle zu versinken und zu verbittern? Er war ja immerhin auch ein Opfer. Er tut es nicht. Und ich glaube nicht, wie ich eben schon gesagt habe, das liegt nicht an seinem heldenhaften Sein, sondern dass Gott mit ihm ist. Genau an diesem Ort, am Gefängnis, wo der Handlungsspielraum so eingeschränkt ist wie an sonst keinem anderen Ort auf dieser Welt, befreit ihn Gott innerlich offensichtlich dazu, sich in seiner Reaktion nicht durch Enttäuschung und Groll und Wut und Hass leiten zu lassen, sondern absichtlich zu handeln. Das heißt, mit seinem Denken und Tun eine Absicht zu verfolgen. Er scheint darauf zu vertrauen, dass Gott sogar auch im Kerker mit ihm noch eine Absicht hat. Und er konzentriert sich offensichtlich auf Gott. Dieses Gott ist mit ihm, macht was mit ihm. Und deshalb ist er im Gefängnis dazu befreit, über sich hinauszusehen. Befreit, nicht nur seine Krise zu sehen, sondern auch andere in den Blick zu nehmen, zu gestalten, anstatt zu reagieren nur. Nicht reflexhaft auf das zu reagieren, was ihm geschieht, sondern wirklich zu agieren, zu gestalten. Da ist also dieser Kerkermeister, der Gefängnisaufseher, und der merkt, dass mit diesem Josef irgendwas anders ist als mit anderen Gefangenen. Und er merkt, dass man sich auf diesen Josef verlassen kann, dass er vertrauenswürdig ist. Und er überträgt ihm alle möglichen Aufgaben. Da heißt es, dass Josef im Gefängnis war und der Herr sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Der Herr war mit Josef und hat ihn nicht vor dem Gefängnis bewahrt, aber der Herr war mit Josef und hatte eine Absicht mit Josef. Und Josef nimmt diese Absicht auf und handelt absichtlich. Im Laufe der Jahre im Gefängnis landen dann auch noch andere im Gefängnis. Ja klar, das ist dann immer relativ voll. Da landet der Chef der Mundschenke und der Chef der Bäcker. Sie beide haben dann einen seltsamen Traum und das bekümmert sie, weil sie nicht wissen, was dieser Traum bedeutet. Und Josef sieht das, weil Josef eben befreit ist, nur auf sich zu sehen, sieht er, dass es den beiden nicht gut geht. Und er fragt, was ist denn los mit euch? Und sie erzählen ihm, dass sie einen komischen Traum hatten. Und sie erzählen ihm den Traum. Und dann sagt Josef, nur Gott kann Träume deuten. Josef denkt nicht, ich bin von Gott enttäuscht, er kann mir nicht helfen, was soll das? Sondern er sagt, wisst ihr, Gott kann Träume deuten. Und dann fängt er an und deutet Josef dem Chef der Mundschenke und dem Chef der Bäcker den Traum. Er beginnt mit dem Mundschenk und er erzählt ihm, dein Traum bedeutet, dass du nach 3 Tagen frei sein wirst. Ermutigt von diesem guten Ausgang fängt der Bäcker an zu erzählen und sagt, ich habe auch einen Traum gehabt, die Hoffnung, dass er auch nach 3 Tagen frei ist. Und er erzählt ihm den Traum und Josef sagt dann nicht, naja, tut mir leid, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Also probier es nochmal, träum nochmal, vielleicht kommt noch was anderes bei raus. Sondern er sagt, du wirst in 3 Tagen tot sein. Und sehr unangenehme Deutung des Traums. Aus Jugendschutzgründen erspare ich uns den Rest der Deutung des Traumes. Könnt ihr alle nachlesen. Als der Mundschenk dann nach 3 Tagen freikommt, bittet ihn Josef um eins. Also Josef setzt sich durchaus für sich ein. Er sagt, denk an mich, wenn du zum Pharao kommst. Ich sitze hier unschuldig. Ich habe tatsächlich nichts getan. Josef sagt nicht, ach, es wird wohl des Herrn Wille alles sein. Das muss ich über mich ergehen lassen. Er kämpft auch für sich. Er steht zu sich. Diese Freiheit hat er auch. Und dann lässt er sozusagen, verabschiedet er den Mundschenk mit der Bitte, vergiss mich nicht. Und dann steht dort, was der Mundschenk tut. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Ich weiß nicht, ob du erlebt hast, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man vergessen wird. Wenn man irgendwie plötzlich nicht mehr so im Blick ist. Wenn man den Eindruck vielleicht hat, ja, ich bin vergessen. Ich bin von denen, die mir wichtig sind, vergessen. Vielleicht auch von anderen. Ich werde nicht wahrgenommen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Und wie viel gravierender ist das, hier im Gefängnis zu sitzen und die Hoffnung zu haben, frei zu kommen und dann zu erleben, ich bin vergessen. Was muss Josef alles aushalten? Der Mundschenk genießt seine Freiheit. Und wahrscheinlich hat er in seiner Freiheit so viel zu tun, so viel Arbeit, so viel Ablenkung, so viel Zerstreuung, dass er einfach nicht mehr den Blick für andere hat. Für die, die Hilfe brauchen, die in einer Not drinstecken und er genießt sein Leben und aus den Augen, aus dem Sinn. Geschlagene 2 Jahre später kommt es bei diesem Mundschenk zu einem Déjà-vu, einer Situation, wo er denkt, das kenne ich doch irgendwoher. Diesmal träumt der Pharao einen krassen Traum und plötzlich erinnert sich der Mundschenk. Vielleicht kriegt er ein total schlechtes Gewissen. Da war doch mal einer. Und er erzählt diesem Pharao von Josef, der Träume deuten kann. Und wenn es kein anderer kann, das darunter leidet der Pharao, dass keiner konnte ihm die Träume deuten, dann gibt es da einen, der sitzt im Gefängnis. Und der Pharao lässt ihn holen und nennt Josef auch den Grund. Er sagt, ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, deshalb habe ich dich rufen lassen. Und dann antwortet Josef, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment der Mundschenk kreidebleich wird. Er sieht sich schon wieder im Gefängnis, weil er offensichtlich den Pharao angelogen hat. Das könnte ganz böse enden. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät. Hier wäre der Punkt gewesen, für Josef sich feiern zu lassen und sagen, tja, du hast genau den Richtigen geholt, Pharao. Here I am. Auf mich hat die Welt gewartet. Das sagt Josef nicht. Er sagt, das ist nicht in, steht nicht in meiner Macht. Aber Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. In dieser Situation verweist Josef auf Gott. Um es kurz zu machen, Josef wird zum zweiten Mann im Staat ernannt, weil er nicht nur den Traum des Pharaos richtig deutet, sondern sehr weise Vorschläge macht, wie man für die im Traum angekündigte Hungersnot vorsorgen kann. Und dann kommt es genauso, wie es angekündigt war. Eine dramatische Hungersnot überfällt die ganze damals bekannte Welt. Und natürlich hat es sich rumgesprochen, dass es in Ägypten genügend Getreide gibt, dass da gut vorgesorgt wurde. Und urplötzlich taucht Josefs Familie in dieser Geschichte wieder auf. Von der war die ganze Zeit nicht die Rede. Und plötzlich taucht sie auf. Da sagt Jakob zu seinen Söhnen, warum steht ihr hier untätig rum und schaut euch an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist dorthin, kauft etwas für uns, bevor wir alle verhungern. Also so kommen dann tatsächlich die Brüder von Josef zu ihm, begegnen ihm, stehen ihm sozusagen von Angesicht zu Angesicht, erkennen ihn nicht. Und so geht es einige Male hin und her. Josef testet seine Brüder, ob sie sich verändert haben oder ob sie immer noch hier an ihren eigenen Vorteil denken und voller Groll und Bitterkeit sind. Und schließlich gibt er sich ihnen zu erkennen und sagt, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann wird Josefs Haltung noch einmal überdeutlich. Da ist nichts von Groll und Rache. Die Krise hat nicht dazu geführt, dass er verbittert innerlich, sondern er hat sich offensichtlich entschieden, Gottes Perspektive für sein Leben einzunehmen. Und daher erkennt er Gottes Heilsabsichten. Und deshalb sagt er, Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält. Er sagt, wisst ihr, 40 Jahre bin ich jetzt alt. Mit 17 habt ihr mich verkauft. Das sind 23 Jahre, in denen ich durch manche Tiefen hindurchgegangen bin und Gott hat es gut mit mir gemacht. Ihr hattet zwar Böses mit mir beabsichtigt, sagt er seinen Brüdern. Aber Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Durch den Lebensweg Josefs und durch Josefs Haltung und Handeln, auch in den vielen Krisen, wird Israel gerettet. Israel war ja der Name seines Vaters Jakob. Gott hat ihm den Namen Israel gegeben. Das ist eine dramatische Geschichte. Hier steht, dass in dieser Hungersnot steht es spitze auf Knopf sozusagen, dass Jakob und die ganze Familie untergeht, verhungert. Aber durch den Lebensweg Josefs wird dieses ganze Volk gerettet. Und dieses Volk ist das Volk des Messias. Aus diesem Volk kommt der versprochene Retter, kommt Jesus Christus, der Herr der Gemeinde. Jetzt könnte man sozusagen behaupten, wie Josef hier in Krisen reagiert, ist die Rettung für uns, weil aus diesem Volk Jesus kommt. Ohne Josef, ohne sein absichtsvolles Handeln, ohne sein Gott ist mit ihm und dieses Reagieren und Handeln auf dieses Gott ist mit mir, gäbe es heute uns nicht. Keiner würde von euch vor dem Bildschirm sitzen und diesen Gottesdienst sehen und Gott anbeten und Jesus nachfolgen. Deshalb ist unsere Geschichte verbunden mit der Geschichte von Josef. Dass es Gemeinde gibt, hat eine Verankerung in Josefs Verhalten und in Josefs Haltung. Josef hat Gott vertraut, dass Gott mitten in der Krise aus Unsinnigem Sinnvolles machen kann. Ich bin überzeugt, dass es ist ihm nicht immer leicht gefallen, dieses Vertrauen. Da waren mit Sicherheit eine Menge Fragen und Zweifel. Da gab es garantiert viele tränenreiche Phasen. Eine lange Krise steckt keiner so einfach weg. Aber Josef wusste, Gott ist mit ihm. Deshalb muss ich das nicht hier alleine durchstehen. Und deshalb bin ich hier nicht einem blinden Zufall und Schicksal ausgeliefert, auch wenn ich das vieles nicht verstehe. Wenn wir in Krisen, die uns begegnen, und sie werden uns begegnen, lernen zu vertrauen, dass Gott auch zu dir und zu mir spricht, ich bin mit dir, weil mein Name Programm ist. Und dass Gott aus Bösem Gutes machen kann, dann wird sie unsere Haltung, unser Denken verändern. Auch unser Handeln. Und dann kann es sein, dass durch dieses Denken und Handeln nicht unsere Einstellung sich nur verändert, sondern dass das tatsächlich auch eine heilsame und lebensfördernde Auswirkung auf unsere Umgebung hat und auf unsere Welt. Gerade durch leidvolle Erfahrungen hindurch. Wie können wir aus Krisen lernen? Wie können wir aus Krisen lernen? Schenke Gottes Ich bin da dein Vertrauen. Gott hat schon angefangen. Alles kommt darauf an, dass Gott zu dir spricht. Ich bin da, ich verlasse dich nicht. Schenke Gottes Ich bin da dein Vertrauen. Steige aus dieser Opferrolle raus. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber steige aus, sag, ich bin nicht nur das Opfer, ich kann hier auch noch handeln und agieren. Und erbitte Gottes Perspektive für dein Leben und deine Krise. Und nimm diesen Handlungsraum wahr, den Gott dir schenkt. Er wird ihn dir schenken. Und letztlich, um diese Krise zu lernen, brauchst du einen Kreis. Wir haben es eben in diesem Video vom Kids Corner gesehen. Ja, es braucht Freundschaften und Gemeinde, eine Kleingruppe und Tiefgang. Und die sind von entscheidender Bedeutung. Josef musste vieles allein durchstehen. Wir haben das Vorrecht, miteinander gemeinsam Glauben zu leben, Schönes und Schweres miteinander zu teilen. Und das hilft uns, Gott erfahrbar und greifbar werden zu lassen. Amen.